Willkommen bei Stadtansichten. Perspektiven auf Wohn- und Stadtentwicklung, dem Podcast der VHW Forschung. Ich bin Axel Ramlow und ich treffe hier Menschen, die über die Stadt der Zukunft nachdenken. In unserer ersten Staffel, da geht es um das Thema Wohnen. Wie wollen wir wohnen? Welche Rolle spielen unsere Nachbarn dabei? Was hat das mit dem Klima zu tun? Und wie bleibt Wohnen bezahlbar? Heute ist Barbara König mein Gast. Sie ist Vorstand der Berliner Wohnungsbaugenossenschaft Bremer Höhe.
Diese Idee ist toll. Sie muss auch gelebt werden und gepflegt werden. Aber insgesamt ist das ein funktionierendes Modell, was auch immer wieder erneuert werden kann. Und letztlich bietet es den Menschen, die da was bewegen wollen, meistens auch die Möglichkeiten, etwas zu bewegen.
Seit die Mieten in vielen Städten immer schneller steigen, da ist die Idee der Genossenschaften ja wieder richtig populär geworden. Gemeinsam besitzen, gemeinsam wohnen, zu fairen Preisen und ohne Angst verdrängt zu werden. Wir sprechen mit Barbara über lange Wartelisten, über Verantwortung und warum es gerade für Genossenschaften schwer ist, neue Wohnungen zu bauen.
Eigentlich wünsche ich mir mehr Mut, zu vertrauen, dass da vielleicht Gutes rauskommt, wenn man nicht ständig alles komplett vorschreibt.
Und jetzt am Anfang geht es darum, wie krass es sich anfühlen kann, wenn man Post von einer Genossenschaft bekommt. Viel Spaß. Barbara, schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo Axel. Freue mich auch.
Barbara, kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als ich vor ungefähr einem halben Jahr einen Brief bekommen habe von einer Genossenschaft? Und da stand dann drin, lieber Herr Ramlow, Sie können bei uns Mitglied werden.
Ja, wie wahrscheinlich ein Sechser im Lotto.
Ja. Ich musste spazieren gehen, weil ich habe das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich habe eine Zukunft.
Ja, absolut. Aber ausgesprochen ungewöhnlich. Also,
dass es geklappt hat?
Ja, überhaupt. Wann hast du dich da beworben?
Ja, es ist 4 Jahre her. Mhm. Ich habe wirklich so mehrere Runden gemacht. Mhm. Immer wieder, also verschiedene angeschrieben, immer wieder mich gemeldet. Und die sagten dann auf einmal so, ja, bitte. Also es ist absurd, wie diese Idee davon, Mitglied einer Genossenschaft zu sein, quasi der Ausgang aus dieser Wohnungshölle ist, in der viele Menschen sind.
Ja, absolut. Und dass sich das auch so extrem entwickelt hat, dass tatsächlich inzwischen das quasi der Traum der meisten Berlinerinnen, zumindest derjenigen, die zur Miete wohnen, ist, in einer Genossenschaftswohnung zu wohnen, während man noch vor 20 Jahren die Genossenschaften zum Teil mit Leerstand zu kämpfen hatten oder damit, dass sie im Vergleich, weil sie Anteile nehmen, die vielleicht etwas höher lagen als die Kaution beim normalen Vermieter oder beim privaten Vermieter, deswegen weniger konkurrenzfähig waren. Aber die Zeiten sind absolut vorbei. Und inzwischen haben sehr, sehr viele Leute verstanden, dass die Sicherheit, die man in einer Genossenschaft hat, sonst eigentlich nirgendwo zu haben ist.
Die Anteile, das sind ja sozusagen die Teile, die man kaufen muss, um einmal Mitglied zu werden. Und später ist es dann auch in jeder Genossenschaft ein bisschen anders.
Genau, per se. Ja. Grundsätzlich wird man ja Miteigentümerin in der Genossenschaft. Und das, indem man Anteile zeichnet und dann natürlich auch bezahlt, also eigentlich ganz banal, wie auch bei einer Aktiengesellschaft, wo man Anteile kauft, nur mit dem Unterschied, dass es in der Genossenschaft meistens finanziell deutlich weniger ist und man vor allem, jeder hat eine Stimme, also das ganz rein demokratische Prinzip, egal wie viele Anteile ich kaufe, zeichne und kaufen muss. Bei den sehr alten Genossenschaften ist ein Anteil meistens nur so ein paar hundert Euro. Meistens muss man für eine Wohnung dann mehrere Anteile je nach Wohnungsgröße kaufen, sodass man auf irgendeinen Betrag so um die 2.500 Euro kommt. Also ähnlich dem, was eine Kaution wäre. Es gibt jüngere Genossenschaften, die eben auch wirklich mit neuen Projekten gestartet sind oder im Neubau gestartet sind, also sehr, sehr hohe Kosten stemmen müssen. Da sind die Anteile zum Teil deutlich höher, um da mitzumachen. Da kommt man dann schon auch mal in die Zehntausende, je nach Wohnungsgröße eben, weil das erforderlich ist. Wow. Das ist quasi wie das Eigenkapital, was man für eine Eigentumswohnung mitbringen muss. Es ist meistens noch mal deutlich weniger als das, aber es geht in die Richtung.
Da müssen wir später auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, was auch so Herausforderungen für Genossenschaften sind, Erwartungen an Genossenschaften. Aber vielleicht können wir erstmal zu euch gehen, zur Bremer Höhe. Mhm. Wie leicht ist es denn bei euch, jetzt gerade Mitglied zu werden?
Ja, auch absolut fast unmöglich. Wir haben lange noch eine Warteliste geführt. Wir haben aber inzwischen eine so geringe Fluktuation. Kaum jemand verlässt mehr die Wohnung. Die Leute arrangieren sich eher, wie es geht in ihren Wohnungen. Selbst wenn Kinder dazukommen, dann wird eben noch ein Zimmer geteilt.
In der Wand.
Genau. Das heißt, kaum noch Wohnungen werden frei. Wir können leider, da kommen wir dann vielleicht noch dazu, auch nicht mehr bauen. Das ist viel zu schwierig. Das heißt, wir haben einfach gar kein Angebot. Da die Genossenschaft ja grundsätzlich zunächst mal ihre Mitglieder fördert, sind die immer vorrangig. Also wer schon Mitglied ist, und wir schaffen es gerade nicht mal, die bestehenden Wünsche der Mitglieder zu versorgen. Und insofern haben wir nicht mal mehr eine Warteliste für Leute, die noch nicht Mitglied sind.
Und wie ist das dann? Ihr müsst quasi jede Woche Dutzende Mails schreiben?
Ja, genau. Das ist eine Situation, die alle Genossenschaften im Moment haben. Inzwischen gehen viele dazu über, also nur noch über Chatbots erreichbar zu sein, weil sie einfach der vielen, vielen Anrufe gar nicht Herr werden können. Das ist eine sehr unschöne Situation.
Kannst du uns einmal mitnehmen?
Ja.
In die Bremer Höhe hinein. Also wir haben jetzt gelernt, es ist nicht so leicht, da Mitglied zu werden, aber trotzdem, wenn wir jetzt da jetzt reingehen, wie so eine Art Spaziergang machen, wie ist es dort?
Es ist eine große denkmalgeschützte Wohnanlage mit 500 Wohnungen im Prenzlauer Berg. Und die sollte verkauft werden um 2000. Und die Mieter hatten Angst, dass das für sie nicht gut ausgeht, sprich extrem erhöhte Mieten, Luxussanierung, in irgendeiner Form Verdrängung. Und haben sich dann kurzerhand zusammengeschlossen und beschlossen, sie gründen eine Genossenschaft, was natürlich so einfacher gesagt ist als getan. Aber sie haben es tatsächlich dann auch geschafft. Und zur Gründung waren das 50 Leute, wurden dann sehr schnell, sind da immer mehr Mieter, Mieterinnen beigetreten. Und dann die Wohnanlage kaufen und vor allem dann sanieren. Das war halt so noch der typische Prenzlauer Berger, komplett kaputte Altbau mit abgeschlagenen Balkonen, weil sie sonst runtergefallen wären und so weiter und so fort.
Ehemaliges Ost-Berlin.
Genau. Aber es ist eine wunderschöne Anlage, die auch ganz besonders ist, weil sie keine Hinterhofbebauung hat. Also große Höfe, große Gärten, sehr schön Backsteingebäude, also wirklich sehr sehenswert. Und letztlich hat sich dann die Mehrheit der Mitglieder dafür entschlossen, dass wir uns weiterentwickeln wollen, weitere Projekte aufnehmen wollen und quasi wie so eine Art Dach werden.
Aus meiner Sicht manchmal einfach schwer zu verstehen ist. Vielleicht, weil man das auch gar nicht so gewohnt ist, wenn man auf den Wohnungsmarkt in Deutschland schaut. Es ist für viele Menschen einfach sehr viel günstiger zu wohnen und trotzdem scheint es besser in Schuss zu sein oft. Da lachst du schon ein bisschen. Und langfristig ist es eben aber auch genauso sicher. Und das wirkt, wenn man sich normalerweise auf so einen Mietmarkt umschaut, total gegensätzlich. Und da stellt sich dann vielleicht die naive Frage, wie kann das eigentlich sein? Wie funktioniert das?
Ja, das ist also eigentlich auch ein gutes Lehrbuch für alle Politiker. Die müssen sich einfach mal die Kalkulation von den Genossenschaften anschauen, weil dort wird ja im Prinzip mit einer sogenannten Kostenmiete gerechnet. Also sprich, die Miete muss so hoch sein, dass wirklich alle Kosten gedeckt sind. Und in den Kosten sind auch tatsächlich natürlich gewisse Rücklagen für Zukunft, also für Investitionen, die irgendwann vielleicht auch erst in 10, 15 Jahren getätigt werden müssen, weil man weiß, dann kommt das Dach und muss neu gemacht werden. Oder man will vielleicht tatsächlich auch ausreichend Eigenkapital haben, um nochmal bauen zu können. Aber also das ist alles mit reinkalkuliert und trotzdem sind die Mieten der Genossenschaften im Schnitt noch günstiger als die der städtischen Gesellschaften. Und eben weit unter den Mittelwerten, im Schnitt unter dem, was so private oder eben Investoren an Miete nehmen. Das ist im Prinzip die Gewinnmarge, also die da fehlt. Ihr Auftrag ist, die Mitglieder zu fördern, eben keine Gewinne zu machen. Das heißt nicht, dass sie nicht Gewinne machen können, wie gesagt.
Sie sind trotzdem Unternehmen in dem Sinne, aber gemeinnützig.
Sie müssen letztlich immer schön schwarze Zahlen schreiben, sonst wird es schwierig. Also deswegen müssen sie ganz normal wirtschaften. Aber auch wenn sie Gewinne machen, müssen die eben reinvestiert werden in eben die Gebäude oder in neue Gebäude. Und wenn man sich umguckt, sieht man, dass die Genossenschaftsbestände meistens ziemlich gut in Schuss sind und auch oft investiert wird in Komfort, wo es geht, also in Badumbauten, in Fahrstühle, in barrierefreie Eingänge etc. Weil das eben dieses, ja, der Förderzweck ist. Ich muss dafür sorgen, dass meine Mitglieder hier gut und vor allem sicher wohnen können.
Barbara, du hast gerade Fahrstühle erwähnt, du hast Barrierefreiheit erwähnt. Und das würde ich gerne als Stichworte nutzen, um auf euer Leitbild zu kommen. Da habe ich nämlich auch gelesen, dass eine eurer großen Herausforderungen ist, die Wohnung altersgerecht zu machen. Und dieses Leitbild, das verstehe ich bei euch so, das haben die Mitglieder zusammen erarbeitet. Das heißt, es gibt da auch ein gemeinsames Bewusstsein, vor welchen Herausforderungen man als Genossenschaft steht. Also zum Beispiel, dass die Mitglieder älter werden.
Ja, ganz klar. Wir werden nächstes Jahr 25. Und man muss sich vorstellen, vor 25 Jahren, ich bin ziemlich das Durchschnittsalter, also waren die Leute alle um die 30, die das gemacht haben, 35. Die sind alle 25 Jahre älter geworden. Und natürlich ist dieses Thema jetzt, was man damals auch völlig ignoriert
Totaler
hat,
Quatsch.
Das wird jetzt zum Thema. Und ja, mit dem Altwerden der vorhandenen Mitglieder kommen natürlich auch solche Dinge dann in ein Leitbild. Aber da stehen ja auch viele andere Dinge. Also ich finde immer sehr,
die Nachhaltigkeit steht da zum Beispiel
die Nachhaltigkeit auch, ne? Ist sehr, sehr wichtig. Aber da steht auch drin, wie wollen wir uns entwickeln? Wollen wir expandieren oder nicht? Und in unserem Leitbild steht eben genau diese Auffassung. Wir wollen Dach sein und wir wollen auch weitere Projekte machen, mehr Wohnraum schaffen. Und vor allem aber auch Dach für Nischen auf dem Wohnungsmarkt sein. Das haben wir schon an manchen Stellen verwirklichen können.
Nischen?
Ja, wir haben ehemals besetzte Häuser, die, also wir haben zum Beispiel das Georg von Rauchhaus, also das ist unser Haus von Rio Reiser. Das ist immer noch eine Kommune, die in einem Haus.
Da hat
Haus,
Rio Reiser, der Musiker, gelebt?
Er hat da nicht gelebt, die hatten da ihren Proberaum und sie haben da dieses Lied,
Tonsteine,
sie haben
es mit Scherben besetzt.
Hatten. Genau. Ah, okay. Das ist immer noch eine Kommune und wir haben, das sind quasi inzwischen Eigentümer des Grund und Bodens und des Gebäudes und haben das an diesen Verein vermietet, damit die weiter so existieren können, wie damals schon gemacht. Das sind für uns Nischen.
Du hast gerade gesagt, eine Herausforderung im Leitbild ist auch mehr Wohnraum schaffen. Und das ist ja richtig schwer, wenn man sich die eingebrochene Zahl der Baugenehmigungen anschaut, wenn man sich anschaut, wie enorm die Baukosten gestiegen sind. Ich würde da gerne mal über die Bremer Höhe hinausschauen. Barbara, du bist nämlich auch im Vorstand des Vereins Genossenschaftsforum. Das ist quasi eine Denkfabrik. Da geht es darum, die Idee der Genossenschaften zu fördern. Aber es geht eben auch darum, darüber nachzudenken, wie das am besten geht. Wie ist es denn aus deiner Sicht gerade möglich, als Genossenschaft zu bauen, wenn man ja auf der einen Seite aber auch so sorgsam mit dem Geld umgehen will und auf der anderen Seite eben das Bauen an und für sich gerade wirklich nicht leicht ist?
Absolut. Also die Genossenschaften sind zwar eine wunderbare Fördereinrichtung für ihre Mitglieder, aber die können auch nicht zaubern oder sie kriegen auch keine anderen Konditionen. Im Gegenteil, oft kriegen sie von den Banken nicht die Bestkonditionen, was Kredite etc. anbelangt. Also privater Eigentümer hat da manchmal bessere Grundlagen, weil er mehr Eigenkapital mitbringen kann, oder? Und sie müssen ganz stinknormal diese ganzen wirklich absurden Baukosten zahlen. Und auch da hat natürlich ein großes Unternehmen, das Masse machen kann, auch noch Möglichkeiten, eventuell dann besser zu verhandeln. Auch die ganzen Regulierungen treffen sie mit voller Wucht, was ja wirklich ein extremes Problem ist. Auch die Dauer der Genehmigungsverfahren etc. Also da sind sie einfach auch nur ein Akteur auf dem Markt, auf dem Bau, im Baugeschäft, der versucht, das irgendwie zu bewerkstelligen.
Wenn so viele Menschen nach günstigem Wohnraum suchen, entwickelt sich da auch so ein Druck, unter dem vielleicht manche Genossenschaften sind, dass sie jetzt eben aktiver werden müssen, quasi aus so einer Verantwortungsposition heraus?
Ist er da? Ja, natürlich. Also es wird sogar immer wieder mal unterstellt, ja, die Genossenschaften, die kümmern sich ja nur um ihre Mitglieder, als ob das irgendwie Menschen vom Mars wären, die sonst mit dem Rest der Stadt nichts zu tun hätten. Und würden nichts weiter unternehmen, weil die sind ja quasi schon mit Wohnung versorgt. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. A, sind die Mitglieder potenziell eben viel, viel mehr als Wohnungen da sind. Also viele von den Wohnungsgenossenschaften haben eben das Doppelte, zum Teil inzwischen fast das Dreifache an Mitgliedern, die drängen. Also das heißt, die Zahl der Mitglieder, die noch suchen, ist größer als die, die versorgt ist. Daher kommt schon ganz viel Druck. Mhm. Und dann natürlich, also selbst wenn es jetzt nicht so ein ganz gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein gäbe, was es, glaube ich, in vielen Fällen auch noch gibt bei den handelnden Akteuren, haben Mitglieder ja auch wieder Verwandte, Kinder, die versorgt werden wollen, die Oma, die irgendwo untergebracht werden muss und. Also schon alleine daher kommt ganz viel Druck. Also sie können sich diesem Markt überhaupt nicht entziehen. Und ich würde behaupten, die Genossenschaften, die ich kenne, und das sind immerhin, ja, also die meisten, auch großen in Berlin und in Potsdam, die würden alle bauen, wenn sie könnten, also wenn sie es zu vernünftigen Konditionen könnten und vor allem, wenn sie Bauland hätten. Das ist das Hauptproblem aktuell.
Das Land erstmal, ja, überhaupt einen Ort zu haben, genau, um zu bauen. Du hast vor allem einen großen Überblick über Berlin und Potsdam. Würdest du sagen, andere Genossenschaften in Deutschland haben aber genau die gleichen Probleme, genau die gleichen Herausforderungen? Oder ist das schon eine sehr spezifische Situation, egal wo man hinschaut?
Inzwischen haben wir sicherlich so mindestens drei geteilte Situationen. Wir haben die wirklich großen Großstädte, alle, die wir kennen in Deutschland, die haben alle sehr ähnliche Probleme. Und dann haben wir so die Mittelstädte, die kämpfen sicherlich nochmal anders. Da ist dann oft das Wohnen nicht das ganz schlimme Problem. Und natürlich haben wir den ländlichen Raum oder die etwas abgehängteren auch Städte, wo Genossenschaften wirklich arge Probleme haben, weil sie dann eben vielleicht nicht das attraktivste Wohnen anbieten, wenn eben der Immobilienmarkt nicht so überlastet ist und man sich leichter irgendwo das Einfamilienhäuschen hinstellen kann und dann vielleicht die Wohnung im Mietshaus nicht ganz so attraktiv ist oder sie eben mit energetischen Sanierungen etc. wirklich große Herausforderungen vor sich haben.
Hast du das Gefühl, dass es da aber eine Art Momentum gibt? Weil das Wohnungsthema ist in den großen Städten, die Wohnungsnot, das ist ja, gab es mittlerweile auch mehrere Wohnungsgipfel auf Bundesebene, auf Länderebene wird viel drüber nachgedacht. So dass man, wenn man sich das von außen ein bisschen anschaut, das Gefühl hat, das Thema ist schon angekommen.
Ja, das ist eine gute Frage. Angekommen, irgendwo im Bewusstsein immer vorhanden, aber das wirkliche Bewusstsein, dass es einfach mal ein paar echte Änderungen braucht, um voranzukommen und wovon war immer der Rums, ein Rums oder ähnliches, um wirklich was zu erreichen.
Das ist, Rums und Wumms, das sind so, genau, Erfolgswörter.
Genau, das ist bisher noch nicht angekommen.
Der Wumms von Olaf Scholz, oft beschrieben, steht da oft vehement da. Was wäre denn der Wumms für euch?
Der Wumms für uns wäre tatsächlich eine ganz andere Liegenschaftspolitik. Also Grundstücksvergabe. Liegenschaften sind natürlich auch alte, leerstehende Gebäude. Da gibt es nicht mehr so viel, aber auch da, das sind natürlich Möglichkeiten. Viel die Kasernenorte an anderen Städten, gibt es da ja noch Potenziale. Damit einfach viel weniger vorsichtig und viel weniger zurückhalten oder reguliert vorzugehen, sondern zu sagen, hier sollen Genossenschaften bauen und die dürfen auch mal mehr machen, was sie für richtig halten, weil das ist so falsch nicht. Die denken ja an den, der dann da wohnen soll und weniger an das Geld, was sie da rausziehen. Lass die einfach mal machen und denen gibt man das einfach. Man gibt ihnen ausreichend Zeit und im besten Fall eben auch noch die zum Teil ja schon vorhandenen Fördermittel und lässt sie machen und bestimmt sie nicht immer so von oben herab. Eigentlich wünsche ich mir mehr Mut von den Regierenden, wie in einer guten Kindererziehung, die einfach mal machen zu lassen und auch zu vertrauen, dass da vielleicht Gutes rauskommt, wenn man nicht ständig alles komplett vorschreibt. Dafür gibt es gute Beispiele in der Schweiz, die das viel stärker so handhabt. Es gibt inzwischen ein, zwei gute Beispiele in München. Es gibt auch bessere Beispiele der Zusammenarbeit in Hamburg, wo auch so ein stärkeres Kooperationsdenken ist. Das würde ich mir als Wumms wünschen.
Fördermittel habe ich gerade herausgehört sind nicht das große Problem. Es ist also keine Geldfrage.
Wir haben das lange gesagt, wir haben aber auch viel erreicht. Und tatsächlich hat Berlin einige Fördertöpfe geschaffen, speziell auch für Genossenschaften, für den Erwerb, aber auch für den Neubau. Die sind nach und nach auch ausreichend, also wirklich immer mit sehr viel politischem Druck oder Versuchen, da noch was zu bewegen, Lobbying würde man sagen, recht ordentlich gefüllt. Also ist die Seite eigentlich okay. Was nicht okay ist, ist, Genehmigungsprozesse dauern teilweise über ein Jahr. Ich habe jetzt schon Fälle erlebt von bis zu 2 Jahren. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann nicht ein Bauvorhaben planen mit Kosten, die ich schätzen muss, die dann auch so stimmen sollen mit meinem Förderantrag. Und dann dauert der Förderantrag 2 Jahre. Und in der Zwischenzeit hat sich alles Mögliche getan beziehungsweise nicht tun können. Das ist ein Riesenproblem. Und dann, wie gesagt, das größte Problem ist das Bauland. Mir helfen alle Fördertöpfe für Neubau nicht, wenn ich gar keinen Ort habe, wo ich neu bauen kann.
Und genau, damit sich da vielleicht eben was weiterentwickelt, dafür ist ja auch das Genossenschaftsforum da, wo du neben deinem Job bei der Bremer Höhe auch als Vorständin aktiv bist. Was macht ihr da konkret?
Wir machen ganz viel in die Öffentlichkeit rein mit Veranstaltungen, Tagungen, Workshops. Und wir haben ganz schweren Fokus, also auch als eine Art Bildungseinrichtung, junge Menschen zu erreichen. Das heißt, wir haben ganz viel Kooperationen mit Universitäten, mit bestimmten Instituten an den Universitäten in Berlin.
Und dann geht ihr dahin und dann beredet ihr mit denen, was ist die Idee der Genossenschaft?
Ja, oder im Idealfall kommen die sogar zu uns. Wir haben ja so eine Art, nennen wir Werkraum, Seminar, Workshop, Ausstellungsraum, wo wir das Thema wirklich sehr anschaulich darstellen können, diskutieren können und wo wir auch ein paar Spiele haben zum Beispiel, wo man das so spielerisch gut erfährt.
Was denn zum Beispiel? Was
wir haben ein wunderschönes Spiel, wir haben noch ein paar mehr, aber wir haben ein großes Brettspiel mitten in unserem Raum. Das heißt, wer bekommt das Haus? Und da geht es darum, ein Objekt kaufen zu können. Und zwar vor dem Investor, der immer mitwürfelt und nach die Zugänge zu dem Objekt wegkauft, sodass es immer schwieriger wird, weil der ist schneller. Der braucht nur Geld und die Genossenschaften oder die Spieler in diesem Spiel, das können also auch Wohnprojekte, wie auch immer sein, brauchen mehr. Die brauchen Geld, aber auch soziale Punkte und ökologische Punkte. Also so die typisch, das Nachhaltigkeitsdreieck. Also alle Aspekte der nachhaltigen Entwicklung müssen die erfüllen. Das heißt, die müssen Punkte sammeln, indem sie Entscheidungen treffen. Es ist ein sehr lustiges Spiel. Es hat bisher noch jedem gefallen, egal wie skeptisch die Leute vorher waren oder wie ungern sie spielen.
Heißt Genossenschaft dann, also vielleicht im besten, vielleicht sogar ein bisschen pathetischen Sinne, Demokratie miteinander zu leben?
Das gehört natürlich auch dazu, auf jeden Fall. Also das wird sicherlich bei neuen Genossenschaften und neuen Projekten absolut in seinen extremsten Formen erlebt, also mit allen Höhen und Tiefen, die so ein Gemeinschaftsprozess durchwandert.
Kann sehr anstrengend sein.
Gerade wenn es eben um viel Geld geht und Dinge auch nicht immer so glatt laufen, wie man sich das wünschen würde, dann erleben da viele Projekte doch sehr, sehr viele Krisen, die sie meistern müssen, auf einer demokratischen Ebene auch die Prozesse, wer entscheidet und wie groß dürfen die Gruppen sein, die entscheiden, welche Entscheidung gibt man an wen ab, wem vertraut man auch, das ist alles ganz wichtig. Aber auch bei den großen Genossenschaften, wo das ja, also gerade den alten, die schon zum Teil, die älteste in Berlin ist ja schon 138 Jahre alt, da sind diese ganzen Prozesse natürlich längst gefestigt und etabliert und trotzdem hat man auch da demokratische Mitentscheidungsmöglichkeiten.
Verändert sich eigentlich diese Idee, diese noble Idee, wenn die meisten Leute ja aber in die Genossenschaft deswegen wollen, weil sie das Gefühl haben, das ist ihre einzige Überlebenschance auf diesen überhitzten Mietmärkten?
Ja, das ist ein gewisses Lamento der meisten Genossenschaften, dass sie das Gefühl haben, viele kommen ja nur, weil sie eine günstige Wohnung wollen und interessieren sich überhaupt nicht für die Genossenschaftsidee. Ich glaube das nicht, weil tatsächlich die Genossenschaftsidee doch gerade bei jüngeren Menschen wieder stärker im Bewusstsein ist. Also Ideen von gemeinschaftlich kann man vielleicht mehr erreichen als alleine und es gibt vielleicht auch noch alternative Wege in diesem Gesellschaftssystem zwischen dem absolut vereinzelten Eigentum und dem sehr abhängigen Mieten. Also das gibt's ja in anderen Bereichen auch. Sharing Economy ist ja doch ein Thema. Das heißt, das kriegt man auch in den Genossenschaften mit, dass da Menschen kommen, die sich auch ganz bewusst mit solchen Themen beschäftigen und die dann jetzt auch bereit sind, selbst wenn so eine uralte, relativ konservative Genossenschaft ist, da mitzumachen und irgendwie mitmischen zu wollen.
Ich habe dir ja erzählt davon, dass ich jetzt auch Mitglied bin. So, meine Situation ist aber jetzt gerade so, ich suche gerade gar keine Wohnung. Ich bin Stand jetzt in meiner Wohnung, in der ich wohne, sicher. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das ewig so bleiben wird, mittelfristig schon. Und deswegen frage ich mich, habe ich eigentlich gerade das Recht, da Mitglied zu bleiben in der Genossenschaft? Weil es stehen höchstwahrscheinlich 100 Leute vor der Tür und brauchen diesen Platz. Und ich fühle mich da auf der einen Seite, und das finde ich so seltsam, habe ich da so ein Schuldgefühl in mir tatsächlich? So, warum mache ich das jetzt eigentlich? Ich sitze da jetzt drauf. Und auf der anderen Seite sage ich mir, ja, aber ich bin halt auch nur irgendwie ein kleines Licht auf so einem verrückten Wohnungsmarkt. So, das soll jetzt gar kein psychologisches Gespräch werden, aber ich finde, dieser Gedankengang, den wollte ich unbedingt mal mit dir teilen, weil ich weiß gar nicht, wie schaust du da drauf?
Also, du bist ja jetzt nur Mitglied. Du sitzt nicht auf einer Wohnung, die du besetzt.
Ja, das stimmt.
Also, insofern, das ist ja eigentlich, so sollte es sein. Es sollte so sein, dass Menschen Mitglied werden können. Die Genossenschaft kann sie aufnehmen, weil sie weiß, ich kann jedes Jahr so und so viel mehr Wohnung schaffen, so und so viel werden frei. Ich habe so ein gewisses Potenzial und ich kann das Geld derjenigen, die jetzt Mitglied werden, jetzt vielleicht schon nutzen, um eben weiter bauen zu können. Das ist tatsächlich an manchen anderen Orten, wo es nicht ganz so extrem ist oder vielleicht sogar noch extremer. Also gibt es genau dieses Geschäftsmodell oder gab es lange in München zum Beispiel die erfolgreichste noch kleine oder also damals noch kleine Wohnungsgenossenschaft, die Wogeno, hat ganz, ganz viele Mitglieder aufgenommen. Und alle Mitglieder haben mindestens 5.000 Euro zahlen müssen. Das ist also auch gar nicht so wenig Geld. Und damit hatte sie aber immer eine ausreichende Eigenkapitalbasis, um weitere Projekte anleiern zu können. Also eigentlich ist es gut. In Berlin und in vielen anderen Orten, Hamburg etc., ist das überall gleich, funktioniert es nicht mehr, weil die Optionen nicht da sind. Also viel, viel zu wenige, um diesen Prozess am Laufen zu halten. Und deswegen mussten alle Genossenschaften, selbst die wirklich das noch sehr, sehr lange betrieben haben, jetzt eben ihre Aufnahme von Mitgliedern stoppen. Das ist aber nicht ihr Ideal.
Womit ich mich selber immer so ein bisschen beruhige, ist, dass die einzelne Person eigentlich nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann, wie absurd der Wohnungsmarkt geworden ist.
Ja, also ich finde, das ist ja auch die absolute Tragik dieser Situation. Also am Ende muss es jeder Einzelne ausbaden. Jeder Einzelne hat Sorgen, jeder Einzelne hat ein schlechtes Gewissen, wenn er in seiner Wohnung bleibt, obwohl die eigentlich vielleicht schon längst zu groß ist. Aber man findet ja gar keine bezahlbare, kleinere mehr, etc. Also das finde ich dramatisch, dass jeder Mensch plötzlich dadurch, durch wirklich auch schlechtes politisches Handeln, extreme Sorgen hat oder sich damit so beschäftigen muss und im schlimmsten Fall auch noch ein schlechtes Gewissen hat. Das, finde ich, sollte man eigentlich nicht haben.
Ist die Genossenschaft der gute Geist des Wohnungsmarkts?
Schon, auf jeden Fall. Also ich bin absolut überzeugt, diese Idee ist toll. Sie muss auch gelebt werden und gepflegt werden. Aber insgesamt ist das ein funktionierendes Modell, was auch immer wieder erneuert werden kann. Und letztlich bietet es den Menschen, die da was bewegen wollen, meistens auch die Möglichkeiten, etwas zu bewegen. Also die Genossenschaft ist auch immer so gut wie die Leute, die da drin sind. Und das ist toll.
Barbara, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war's für diese Folge mit Stadtansichten. Perspektiven auf Wohnen und Stadtentwicklung. Dem Podcast der VHW Forschung. Redaktion Sabine Rietz, Toningenieur Robert Hausburg und ich bin Axel Ramloh. In unserer nächsten Folge, da geht's um Menschen, mit denen wir alle zu tun haben. Manchmal ist es herrlich, manchmal ist es nervig. Es geht um Nachbarinnen und Nachbarn. Wie sie unseren Alltag prägen und unsere Art zusammenzuleben. Bis dahin freuen wir uns über Ihre Kommentare, Likes und Abos. Überall dort, wo Sie Ihre Podcasts herbekommen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.